In diesem Frühling 2026 ist alles anders. Der Löwe gewinnt zum 5. Mal in Folge, schließt auf zu den Aufstiegsplätzen und auch bei uns ist heute vieles anders. Wenn ihr uns zuschaut, dann seht ihr, Flo sitzt nicht in seinem angestammten Podcast-Studio, sondern in seinem Auto, mitten am mittleren Ring. Nein, Flo, wo bist du?
Also, zur Transparenz halber. Wir haben gesagt, komm, der Löwe macht alles anders, wir machen auch alles anders, wir nehmen schon am Montagvormittag auf. Und normalerweise klappt da alles. Wenn ein gesperrter mittlerer Ring aber dazu kommt, dann wird's interessant und deswegen bin ich einfach mal in ein kleines Wohngebiet abgebogen, um quasi nicht mitten auf Ring aufzunehmen. Aber Löwenstammtisch geht ja immer.
Stammtisch geht immer und überall, zu zweit im Zweifel, aber auch zu dritt. Mal schauen, ob Anja sich auch noch dazu gesellt zu uns. Die Möglichkeit besteht. Mal schauen, was uns diese Folge noch an Überraschungen bringt.
Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Dichter Verkehr, nicht nur bei Flo, sondern auch in der dritten Liga. Wenn man auf die Tabelle schaut und der Löwe mittendrin, und das ist eine gute Nachricht in diesem Fall, der Löwe schließt auf zum dritten Platz, kann man sagen, ist nur noch 3 Punkte hinter dem MSV Duisburg und hat, das kann man zu diesem Zeitpunkt so klar sagen, den Aufstieg in der eigenen Hand. Wer hätte das gedacht, Flo? Nach dem 1:0 am Freitagabend gegen Viktoria Köln ist der Löwe mittendrin, stand nur dabei. Hättest du das für möglich gehalten Anfang des Jahres?
Natürlich nicht. Also da können, wir können natürlich sagen, wir sind die Positivdenker, wie wir wollen, aber jetzt sind wir uns mal ganz ehrlich. Wir haben nach diesen 2 Remis gedacht, die du wirklich unter widrigsten Umständen geholt hast mit den Personalsorgen. Vergolde sie, dass du danach direkt Siege holst. Hat ja nicht funktioniert und ganz ehrlich, du warst derjenige von uns, der gesagt hat, ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen. Ich habe mir schon gedacht, naja, okay, komm, ich nehme das A-Wort definitiv nicht mehr in den Mund. Und guck, wie man es immer so schön sagt, floskelmäßig Spiel zu Spiel. Jetzt sind wir plötzlich dabei, dass ich das Gefühl habe, dass der gesamte Löwenkosmos angezündet ist und man aufpassen muss, dass dieses Feuer nicht überhand nimmt.
Ja.
Also auf den Rängen nimmt es ja schon überhand, kann man sagen.
Was ja gut ist.
Ja, und es ist eine gewisse Selbstverständnis da, eine gewisse Sicherheit. Und was mir, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, was mir so imponiert, ist so diese mannschaftliche Geschlossenheit des Kämpfens. Das sind 11 Löwen im Rudel, um diese Bildsprache mal zu bemühen. Und das hat mich auch in Köln wieder so gepackt, wenn ich ehrlich bin. Da fällt keiner ab. Es sticht aber auch nicht unbedingt an jemand heraus, was ich aber in der Hinsicht, wie gesagt, gar nicht so schlecht finde. Es ist das Kollektiv. Und es wird insgesamt von Spiel zu Spiel, finde ich, konstanter. Es ist noch bei weitem nicht da, wo es eigentlich hin sollte, um eine Sicherheit wirklich zu generieren, wo du auch mal, sage mal, nervenschonend agieren kannst. Das ist es noch nicht. Und aber das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, es ist vielleicht ganz gut so, damit du eben weißt, du musst es dir erackern.
Es ist eigentlich eine gute Nachricht in der dritten Liga. Dieser Fußball, den sie gerade spielen, es ist auch so ein bisschen Kautzinski-Fußball, glaube ich, der weiß halt ganz genau, worauf es in der dritten Liga ankommt. Und es sind diese defensiven Momente, die du brauchst. Du brauchst nicht Rot-Weiß Essen zum Beispiel, gutes Beispiel. Die haben zwar jetzt auch wieder gewonnen am Wochenende, aber die spielen halt, die schießen viele Tore, aber kassieren halt auch sehr viele Tore. Und 60 ist sich... Also hat sich da extrem stabilisiert in den letzten Wochen und man hatte jetzt in Köln eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel kippen könnte. Auch wenn es eng war, ja, und auch wenn 60 nach vorne nicht allzu viel zustande gebracht hat. Aber insgesamt war dieses Spiel so, dass du sagst, naja, eigentlich konntest du dich fast schon zurücklehnen und warten auf den Abpfiff. Es war wirklich erstaunlich souverän, vor allem nach hinten. Und am Ende sind es, das ist eine alte Weise, am Ende ist es die Verteidigung, die Meisterschaften gewinnt, oder das A-Wort nehme ich nicht in den Mund. Genauso
ich muss aber sagen, die letzten Minuten war mein Puls ganz schön hoch und er war so hoch wie schon lange nicht mehr. Das muss ich schon sagen. Aber ich,
da ging es mir gegen Aue so.
Ich gebe dir aber recht, dass 60 ja bombensicher gestanden ist und einfach alles gelöscht hat, was zu löschen war. Und das auch mit einer mit einer Souveränität. Und vielleicht ziehen wir gleich mal einen Mann raus, weil über zwei, drei Leute, glaube ich, reden wir noch. Marvin Rittmüller. Die Szene des Spiels für mich. eigentlich ein Foul an sich. Er schüttelt das ab, schreit seine Freude, seine Motivation noch mal raus. Das hat mich ganz stark an Leroy Quadwo an selber Stelle erinnert, vorletzte Saison. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nur damals hat er selber eine Situation gerettet. In dem Fall war Marvin Rittmüller so von wegen, ihr könnt mich umhauen, wie ihr wollt. Wir gewinnen dieses Ding hier. Und das ist sinnbildlich für dieses Spiel gewesen, weil 60 hat ja weniger Ecken, weniger Torschüsse, auch weniger Ballbesitz. Aber was zählt, ist halt das Ding, was im Kasten landet. Und diese Selbstverständlichkeit.
Ja, und die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen.
Ja, ja. Und Marvin Rittmüller, ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist die Szene dieses Spieles. Ich könnte sie mir in Endlosschleife angucken.
Absolut, ja. Sinnbildlich für diese Mannschaft auch. Nicht lamentieren, nicht irgendwie jetzt sich am Boden wälzen, sondern einfach, naja, so ein bisschen dreckig lachen und dann weitermachen und sagen, okay, das ist hier unser Spiel, das ist unser Momentum gerade und wir nehmen das mit in die letzten Wochen dieser Saison.
Die Saison ist noch sehr lange. Egal ob Höhenberg oder Giesingerberg, 60.
Ja, 60 immer oben auf, ja. Die Saison ist noch sehr lange, muss man dazu sagen. Also ich habe mich auch erwischt, natürlich ein bisschen nach vorne zu träumen, aber es sind halt noch 10 Spieltage. Also wir sind im letzten Saisonviertel jetzt dann, aber noch nicht auf der Zielgeraden. Das heißt, diese Momentaufnahme ist gerade schön, aber du musst diesen Flow jetzt aufrechterhalten und darum geht's in den nächsten Wochen. Und wenn wir so auf die Konkurrenz schauen, die hat auch gepunktet und es rückt alles extrem nah zusammen und die nächsten Spieltage werden da sehr interessant. Also du spielst zu Hause gegen Wien Wiesbaden, du spielst dann in Duisburg. Das ist schon, also es ist nicht schlecht, mit diesem Flow da reinzugehen in diese Spiele und mit diesem Selbstverständnis, aber die harten Wochen kommen jetzt erst. Also du hast es jetzt geschafft, dir eine Ausgangslage zu erarbeiten, wo du dann in diesen Spielen sagen kannst, naja, wir nehmen ein Remis mit, da sind wir weiter mittendrin. Das ist die große Errungenschaft der letzten Wochen, aber jetzt geht's dann um alles. Und da bin ich gespannt, wie diese Mannschaft, die sehr gewachsen ist in den letzten Wochen, sich präsentieren wird.
Ich muss ja auch sagen, weil du gerade sagst, Remis holen. Ja, gehe ich vollkommen mit. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber 60 ist nicht mehr in der Verfolgerrolle. Man ist zwar jetzt auf Rang 5 oder 6. Hilf mir mal schnell.
6. 6.
Du bist aber punktemäßig mittendrin. Es ist keine klassische Verfolgerrolle mehr. Und durch den Streak von 5 Siegen in Serie bist du gerade, Entschuldigung, der heißeste Scheiß der Liga. Das heißt, jeder, der jetzt auf 60 trifft, weiß genau, was auf ihn zukommt, dass die Bälle halt momentan auch für 60 fallen, dass, ich sage mal, das Fußballuniversum gerade so ein bisschen auf weiß-blauer Seite ist. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du da unbedarfter, sage ich jetzt mal, in ein Spiel gegen 60 reingehst. Nein,
wir können ja kurz
Wiesbaden und Duisburg die wissen genau, was auf sie jetzt zukommt. Wenn eine Mannschaft ein gewisses Selbstverständnis, eine Sicherheit hat, weil momentan einfach so ein bisschen das Glück auch auf deiner Seite ist und auf die Seite von 60 gezogen wurde, dass diese Spiele werden eine andere Dynamik haben, da bin ich mir sehr sicher.
Wir können ja kurz mal auf die Tabelle schauen, um das in Zahlen auszudrücken. Platz 1 bis 8. Osnabrück, 1. 55 Punkte. Cottbus, 2. 53 Punkte. Duisburg, 3. 51 Punkte. Dann Essen, 49. Verl, 48. 60, 48. Rostock, 47. Wiesbaden, 47. Das wird sehr interessant. Und ich bin ehrlich gesagt schon froh, dass 60 noch Sechster ist. Weil wenn du dann irgendwann, auch Fabi Klose hat es, glaube ich, gesagt am Freitag beim Magenta Sport, wenn du halt dann irgendwann mal in die Rolle kommst, dass du Dritter oder Zweiter bist, wird man natürlich auch mit Handkuss nehmen, aber dann dreht sich natürlich die Erzählung, weil dann wird der Druck natürlich wieder groß. Du hattest jetzt nach dieser über weite Strecken eigentlich nicht so guten Saison, gefühlt zumindest, immer diese Lage, dass du von hinten wieder angreifen kannst und dass du sagen kannst, naja, jetzt haben wir hier ein Endspiel, das nehmen wir an und dann schauen wir, was noch geht. Wenn du aber plötzlich vorne dran stehst und das kann dir passieren, relativ schnell, dann dreht sich alles und dann bist du wieder der große Aufstiegsfavorit, der du vor der Saison warst. Und das ist dann für den Kopf eine neue Herausforderung. Deswegen, ich wäre nicht unglücklich, wenn wir noch ein paar Wochen so hinterher schleichen würden. Ich muss da immer an diesen Slogan denken, der vor 15 Jahren mal in der zweiten Liga ausgegeben wurde, Hashtag Jagdsaison. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Hashtags, es war nur Jagdsaison. Aber ein bisschen so fühlt sich's an wie eine Jagdsaison, schon seit Wochen. Und ich wäre schon dankbar, wenn wir noch ein bisschen der Jäger bleiben könnte, ehrlich gesagt.
Erinner dich mal an die Bundesliga-Saison 2006-2007. Damals ist der VfB Stuttgart deutscher Meister geworden. Mhm. Das erste Mal Tabellenführer waren sie nach Spieltag 33. Bis dahin waren sie in der Verfolgerrolle und sind quasi, als es ums Kotelett ging, waren sie da.
Ja, bei 60 geht es nicht ums Kotelett, sondern um Cottbus. Aber es wird sehr, sehr, sehr interessant die nächsten Wochen.
Wollen wir denn noch rausheben? Was für ein Ritt, Müller, gerade.
Ja, ist auf jeden Fall mal der Folgentitel, ja. Wen wollen wir denn außer diesen ominösen Marvin Rittmüller noch rausheben aus dieser Mannschaft? Wer ist dir noch besonders aufgefallen?
Ich glaube, wir müssen über Lasse Fassmann reden. Mhm. Und da hängt nämlich noch ein bisschen mehr dran. Also, ja. Lasse Fassmann bisher mit 2 Kurzeinsätzen in der dritten Liga. Wird reingeschmissen in einem nicht unwichtigen Spiel gegen Viktoria Köln, wo wir ja auch gesagt haben, dass Viktoria Köln durchaus eine Mannschaft ist, die in der dritten Liga mit zu den am unbequemsten zu bespielenden ist. Und du merkst halt einfach gefühlt überhaupt keinen Abfall von Leistungsvermögen, Einsatzbereitschaft, Aufopferung, Selbstverständlichkeit. Und das ist beeindruckend. Das spricht erstens für Lasse Fassmann, dass er sich ja auch angeboten hat, dass er auch die Coolness in jungen Jahren schon hat. Es spricht aber, finde ich, auch dafür, dass Markus Kauzinski das richtige Gefühl hat, eine Selbstverständlichkeit zu vermitteln. Da würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen, dass auch in der Jugendarbeit auch eine gewisse Selbstverständlichkeit schon vermittelt werden kann, auf die dann ein Cheftrainer aufbauen kann, die weiterentwickeln kann und es dann in der Startelf auch unter speziellen Umständen so funktionieren kann. Also das erstmal aus meiner Sicht Richtung Lasse Fassmann, den wir bestimmt nicht zum letzten Mal in einer Startelf in dieser Saison gesehen haben. Zum anderen aber macht es natürlich ich will nicht sagen Diskussion auf, aber zumindest ein Gedankengang. Lasse Fassmann hat den Vorzug erhalten vor beispielsweise Jesper Verlaat. Das wäre für die Innenverteidigung oder für diese Dreierkette ja durchaus auch eine Option gewesen. Da hat sich Markus Kauzinski dagegen entschieden. Das sind für mich zwei Gedankengänge dabei. Erstens kann man natürlich sagen, für Jesper Verlaat reicht es noch nicht ganz für Anfang an. Das wäre die valide Version. Oder beziehungsweise, was heißt valide Version? Der zweite Gedanke, den ich habe, ist, du entscheidest wirklich nur nach Spielerprofil, nur nach Leistung. Es ist egal, welche Namen da draußen noch sitzen. Das zeigt sich ja bei Florian Niederlechner beispielsweise auch oder auch einem Patrick Hopsch. Das unterstreicht dieses gewaltige Leistungsprinzip, finde ich. Und auch das ist eine Nuance, die einfach zu diesem Gesamtbild 60 München momentan dazu passt. Und dieses, mir ist egal, wer wie heißt oder wer welche Vita hat. Wir entscheiden pragmatisch zugunsten des Gesamtkonzeptes. Und das, finde ich, ist schon auch eine Sache, die wir jetzt längere Zeit, ich will nicht sagen, nicht bei 60 hatten, sondern wo wir halt immer mal wieder darüber diskutiert haben, ist das Leistungsprinzip oder nicht? Ich möchte nicht sagen, dass es nicht da war. Das nicht. Ja. Aber es war immer mal wieder ein Gedanke, spielt Spieler XY wegen Meriten, wegen Standing? Die Fragen kamen ja immer mal wieder. Diese Diskussion erübrigt sich momentan von sich aus. Finde ich.
Ich glaube auch gar nicht, dass es das Leistungsprinzip ist, was momentan greift, sondern eher dieses situative Aufstellen. Also Kaczynski schaut sich den Gegner an und sagt, okay, wir brauchen diesen und jenen Spielertyp auf dieser und jener Position. Und glaube ich, moderiert es dann auch gut und sagt, okay, es ist jetzt nicht, du bist jetzt nicht raus aus der Startelf, weil du schlecht gespielt hast, sondern weil wir in diesem Spiel was anderes brauchen, als du vielleicht mitbringst. Du wirst deine Chancen wieder bekommen in den Spielen, wo du dann quasi wieder reinpasst. Aber für dieses Spiel brauchen wir einen anderen Spieler mit einer anderen Grundanlage. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass in der Mannschaft relativ wenig Unzufriedenheit herrscht, weil auch ein ein Flo Niederlechner könnte hier natürlich jetzt den Stinkstiefel spielen, wird er nicht tun, gehe ich jetzt mal davon aus, dazu ist er zu sehr Löwe, als dass er da irgendwie schlechte Stimmung reinbringen würde. Aber das ist eine große Kunst, gerade jetzt, wo viele Verletzte dann auch wieder zurückkommen, wo man wirklich auch wieder die Auswahl bekommt. Das zu moderieren ist stark und das macht Markus Kaczynski wahnsinnig gut und er erkennt, glaube ich, auch die Spieler als solche wahnsinnig gut und er weiß, was der eine Spieler kann und was er eben auch nicht kann und das ist, glaube ich, die große Kunst, die Mannschaft so aufzustellen, dass man die Fehlerpotenziale minimiert. Nur darum geht es eigentlich in der dritten Liga.
Absolut. Und Markus Kaczynski, das haben wir auch schon mal angesprochen, diese ruhige Art, diese eigentlich anti-bayerische Art, das meine ich gar nicht böse, sondern dieses Ruhrpott-mäßige, pragmatische, das tut sich in dieser aktuellen Situation richtig gut. Und wir haben die Kaczynski-Tabelle ja schon einige Male so ein bisschen angesprochen. Ich habe die jetzt natürlich zahlenmäßig jetzt nicht vorbereitet, aber wir wissen, 60 ist unter ihm auf einem absoluten Höhenflug. Jetzt kann man natürlich sagen im Nachgang, wäre er schon früher da gewesen. Ja, hätte Fahrradkette, das ist Quatsch. Aber dass du jetzt in Schlagdistanz bist, auch mit dieser Art und Weise, das strahlt Respekt in die Liga aus, das strahlt Respekt in den Löwenkosmos aus, der momentan, finde ich, insgesamt natürlich auch ob der Ergebnisse geschuldet, vergleichsweise ruhig ist. Ich habe vorhin gesagt, man muss mit dem Feuer aufpassen, dass man da jetzt nicht zu sehr angezündet wird. Ich habe gar nicht das Gefühl. Es ist eher so ein Frohsein, dass man bei der Musik dabei ist. Ein Dankbarsein, dass man bei der Musik dabei ist. Weil abgerechnet wird halt in den nächsten 10 Spielen. Und in 10 Spielen kann extrem viel passieren. Und der Flow ist es, der jetzt momentan einfach so ein bisschen eine Mischung zwischen Genugtuung, Erleichterung, dass die Saison noch nicht weg ist, sondern ich bin einfach, bei mir hält sich dieses Gefühl der Neugier aufrecht. Wo geht das hin? Wie geht das hin? Was entwickelt sich noch? Wen sehen wir vielleicht noch? Wer wird vielleicht nochmal wichtig? Oder wieder wichtig? Ja. Und welche Weichen sind dann das, was danach kommt? Also da ist viel, viel drin jetzt. Bei mir überwiegt die Neugier. Es ist nicht so dieses Überdrehen tatsächlich.
Versuche ich auch zu vermeiden, schaffe ich bisher auch ganz gut. Es ist schon eine Grundeuphorie jetzt da natürlich. Ich glaube, das ist auch zulässig. Aber ich versuche schon jetzt wie alle Spieler von Spiel zu schauen und freue mich jetzt auf das Wiesbaden-Spiel im Stadion und dann kommt das nächste Spiel und dann kommt das nächste Spiel und dann kannst du natürlich irgendwann mal 3-4 Spieltage vor Schluss kannst du aufs Restprogramm schauen und auf die Gesamtkonstellation. Aber momentan bin ich da relativ klar im Kopf noch. Man hat in den letzten Jahren auch zu viel erlebt und sich manchmal falsche Hoffnungen gemacht. Deswegen großes Wohlwollen natürlich in der Betrachtung und so eine Grundaufgeregtheit und eine Grundeuphorie ist da, aber wir sollten uns alle hüten, da jetzt zu sehr zu überdrehen. Das hat noch nie gut getan. Und die Mannschaft strahlt es ja auch aus. Also ich finde, man tut sich als Fan auch leichter, jetzt nicht komplett in Euphorie zu verfallen, weil einfach der Spielstil der Mannschaft sehr pragmatisch ist und jetzt nicht irgendwie der Hurra-Fußball, sondern das ist halt das, was zu tun ist gerade. Und auch Markus Kaczynski strahlt es aus. Wir machen unsere Arbeit, wir sind noch nicht perfekt und schauen nur auf uns und auf unsere Stärken und Schwächen. Und das, glaube ich, ist eine gute Devise für die nächsten Wochen.
Vor allem für die Gegner, die jetzt kommen. Mit Wien, Wiesbaden und Duisburg, die halt oben mitmischen. Vielleicht werfen wir gleich mal nochmal einen Blick aus meinem Stegreif auf Wien, Wiesbaden. Was meinst du?
Ja, gerne. Hast du das jetzt tatsächlich alles im Kopf?
Ich glaube nicht alles, was ich mir zu Hause aufgeschrieben habe, aber ein bisschen was habe ich noch im Kopf.
Nicht, dass wir hier eine Rubrik aufmachen, die wir nicht mit Inhalt füllen können, aber das sehe ich keine Gefahr.
Rüberlohren tun wir ja insgesamt trotzdem.
Das machen wir.
Rüberglurt. Der nächste Gegner, der SVW in Wiesbaden, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das geht auf den SVW natürlich zurück. SVW in Taunusstein, das ist der eigentliche Stammverein der Wiesbadener. Im Hinspiel, das war ja auch noch unter dem Interimstrainer Alper Kaya Bunar, das 0:1, bisschen unglücklich. Denken wir jetzt mal nicht so gerne dran zurück.
Ich kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, das, ich glaube, das haben wir alle ganz, ganz schnell gelöscht. Da gab es doch kurz vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich durch Flo Niederlechner noch, der dann nicht gegolten hat, das dann auch dem Ganzen so ein bisschen auf die Krone aufgesetzt hat. Damals war das Stimmungsbild bei 60 noch mal ein bisschen anders. Hallo Anja, wir haben Zuwachs am...
Apropos Stimmungsbild.
Ja, das haben wir...
Hallo!
Das Stimmungsbild hier am Stammtisch wird noch viel besser.
Wir sind gerade mitten in einer Rubrik. Anja, wir begrüßen dich gleich offiziell.
Wien Wiesbaden eigentlich auch gut jetzt in die Rückrunde gestartet, hat von den letzten 9 Spielen nur 2 verloren. Das waren allerdings auch die 2 Auswärtsspiele, die beiden letzten. Also Wien Wiesbaden mit einer Wahnsinnsheimstärke an sich. Nur auswärts ist es halt ein bisschen stolperig und das könnte 60 Chance sein am Giesinger Berg am kommenden Samstag, dann um 16.30 Uhr ja Anstoß. Im Winter hat sich auf dem Transfermarkt nicht so viel getan. Auf der Torhüter-Position hat man nochmal nachgebessert. Da hat man den vereinslosen, ich glaube, Kevin Broll geholt und einen aus der U19, einen offensiven Mittelfeldspieler, hochgezogen. Man hat also nicht so viel angepasst. Abgänge hat es keine gegeben. Aber dieses System funktioniert. Und wenn wir über besondere Spieler bei Wien Wiesbaden sprechen, müssen wir einen nennen aus Löwensicht. Das ist natürlich Fabian Greilinger. Der pendelt so zwischen Startelf und Bank. Immer einer, der den Löwen verkörpert hat. Das tut er auch heute noch. Daraus macht er auch keinen Hehl. Ich sag mal so, er gehört zu den Spielern, die können von mir aus gegen 60 auch ein Erfolgserlebnis haben. In persönlicher Natur. Die Punkte sollen allerdings natürlich in Weiß-Blau bleiben.
Deswegen, ja, mal so ein gewonnener Zweikampf oder so. Ja, das darf er gerne mal haben. So.
da sind wir ganz groß.
Einwurf rausholen, sowas, ja.
Aber der ist einer, den kaufst du den Löwen ab und dem siehst du das auch an, dass der das noch immer lebt. Und im besten Falle aus seiner Sicht, er darf gerne auch gemeinsam mit 60 was Großes feiern am Saisonende. Aber ich sag mal, Wien Wiesbaden jetzt nicht, natürlich nicht die attraktivste Gegneradresse in Liga 3. Das meine ich aber mit ehrlicherweise mit vollem Respekt, weil die Arbeit, die dort geleistet wird seit Jahren, die ist stabil, mit wenigen Mitteln, widrige Umstände, immer noch so ein bisschen fehlende Identität durch dieses Spielen in Wiesbaden, in dem Stahlrohrstadion. Trotzdem, und das haben wir oftmals betont, ein Team, ein Club, eine Organisation, die zu den unangenehmsten zu bespielenden überhaupt ist. Und deswegen, wenn du das ist eine nächste Prüfung für diese Löwenmannschaft, wo ich aber auch sage, wenn du die auch gut überstehst, dann ist das ein Statement. Und dann gehst du mit richtig Rückenwind ins Spiel gegen Duisburg. So viel zum Rüberklurt aus dem Stegreif. Ja.
Ich habe mir übrigens am Wochenende die Drittliga-Konferenz angeschaut am Samstag und da war natürlich auch Wien Wiesbaden dabei. Und dann schaue ich so ein bisschen das Spiel und denke mir, hey, die haben ganz schön viele Auswärtsfans dabei in Stuttgart oder in Groß-Asbach. Also die Kurve ist ja ganz schön voll, bis ich dann festgestellt habe, es ist ja ein Heimspiel. Also es waren halt, weiß ich nicht, 1500 Fans in der Kurve. Ich habe mir gedacht, okay, das schaut ganz okay aus, überraschend viel für Wien Wiesbaden. Ja, es hat sich dann relativ schnell relativiert. Also auch die Ostkurve im Grünwalder ist übrigens in Löwenhand am Samstag. Es zeigt, dass da jetzt, sagen wir mal, nicht allzu viel Fansubstanz dahinter steckt bei Wien Wiesbaden. Auch nach vielen Jahren im Profifußball mittlerweile. Also ich weiß nicht, wie lange die mittlerweile ununterbrochen im Profifußball sind, aber dürften 20 Jahre ungefähr sein.
Ja, die zweite Liga aufgestiegen.
Ja.
Die ersten Spiele haben sie damals im Frankfurter Waldstadion absolviert. Das war wirklich hart, bis die Britta Arena bereit war. Ja, lange
also ist, ich verstehe es fast nicht, weil Wiesbaden ist eigentlich ja eine einigermaßen große Stadt, aber da scheint, gut, ist natürlich auch ein Verein, der quasi von außen reinkam irgendwie.
Ja, und du hast halt Frankfurt und Mainz in der direkten Umgebung.
Die haben quasi die bekommen in dieser Hinsicht keinen Fuß in die Tür und das ist eigentlich schade. Es ist natürlich auch schade für die dritte Liga, weil das jetzt nicht unbedingt ein Stimmungsmagnet ist. Aber gut, soll es auch geben in dieser Liga. Immer noch lieber als zweite Mannschaften. Anja, wie hast du die Löwen verfolgt am Wochenende? Machen wir nochmal den kurzen Recap mit dir.
Also tatsächlich war ich ja davor so ein bisschen immer noch mit angezogener Handbremse. Ich habe mich schon sehr gefreut. Aber ich hatte jetzt nicht mit dieser Ausbeute in den 3 Spielen dann doch gerechnet, dass es so mächtig wird, was die Punkte angeht. Und deswegen, die anderen tun jetzt auch ihr Mögliches dazu, dass halt die 3 Punkte nur noch Abstand sind. Und das ist natürlich dann, wir kennen es doch alle, wir sind doch alle 60er-Fans, wir haben dann sofort wieder die babyblaue Brille an.
ist es schon Babyblei,
sehen unsere Chancen. Ja, ich würde nicht sagen, dass sie noch schon babyblau ist. Sie ist noch dunkelblau. Also ich sehe noch nicht ganz so durch. Aber ja, es ist möglich. Und anscheinend ist der Kader jetzt kräftig genug und eingeschworen genug. Also scheint, dass da alle Strippen richtig gezogen worden sind.
Das ist der Punkt, Anja, den haben wir gerade angesprochen, so dieses Leistungsprinzip, weil beispielsweise ein Lasse Fassmann anstatt eines Jesper Verlaat den Vorzug erhält, dass ein Justin Steinkötter momentan vor Flo Niederlechner oder Patrick Hopsch eingewechselt wird. Dieser Pragmatismus nach Leistung
spricht ja dafür. Und deine anderen Spieler, sie werden alle besser. Das ist ja dann ein gesunder Zwei- oder Dreikampf auf den, Konkurrenzkampf auf den Positionen. Also das funktioniert dann auch ganz schön, weil dann ist halt immer Zug drinnen, wenn die Leute sich's auch gegenseitig gönnen. Und ich gehe davon aus, ein Niederlechner und ein Jesper Verlaat, das sind so Typen. Und vor allem auch, wenn jemand Junges nachkommt und das zeigt, dass er's kann. Also was gibt's denn Besseres? Und irgendwo müssen sie ja gefördert werden. Und wenn du in so ein Becken reinspringst, wo momentan wirklich alles funktioniert, oder wo vielleicht auch kleine Fehler nicht unbedingt gleich bestraft werden, wie wir es sonst aus anderen Zeiten kennen, dann können die wachsen und dann kriegen die Rückenwind und dann läuft das Ding. Und es kommt ja immer ein gestandener Spieler nach. Also lass den ausfallen, dann steht ja wieder einer parat, der es ja trotzdem regelt.
Du hast den dicken Kader, momentan macht er sich aber bezahlt. Jetzt hast du Konkurrenzkampf. Und dass du im Winter jetzt nicht nachgelegt hast, momentan sagst du, kann man jetzt wieder sagen, scheint gefruchtet zu haben. Die Geschichte wird halt immer von hinten erzählt. Momentan spielt alles in diese Richtung, dass es läuft. Aber dieser Pragmatismus, ich möchte ihn nochmal herausstellen, brutales Leistungsprinzip. Ist der Gegner, den analysiere ich durch und diesen Spielertyp brauche ich, der kommt rein. Der Name ist mir egal.
Und es ist ja wirklich auch jeder dabei. Du hast keinen, der jetzt komplett auf der Bank versaut oder der hinten runterfällt, sondern auch ein Maxi Wolfram, der ja wirklich über Wochen weg war, kommt rein in die Startelf, völlig unerwartet, macht sein Tor und liefert. Moritz Schröter, ewig lang verletzt, auch wieder ein Faktor. Also das ist wirklich eine große Qualität, da alle mitzunehmen und jeden auch einzusetzen und jetzt nicht einzusetzen, um ihm Spielzeit zu geben, sondern weil er einen Mehrwert hat für die Mannschaft.
Aber sie sind halt jetzt wieder da. Wir hatten ja die Durchstrecke, wo unsere ganzen Spieler verletzt waren. Also jetzt geht halt vielleicht die Rechnung auf. Es war halt vielleicht, dumm gesagt, waren sie zum richtigen Zeitpunkt verletzt, relativ früh in der Saison und jetzt kriegst du halt zum Ende nochmal einen Push dadurch, dass alle wieder zurück sind.
Ja.
Bei anderen Teams schaut es vielleicht anders aus. Wenn es dir andersrum passiert, dann ärgerst du dich wie Sau, dass du halt so eine super Hinrunde und Co. hingelegt hast und dann geht dir die Luft aus, weil alle Spieler verletzt sind.
Genau, dafür kriegst du halt dann hinten nichts mehr.
Genau.
Du musst dich in eine Ausgangsposition bringen, dass du, wenn die großen Filetscheiben verteilt werden, am Tisch sitzt. Und da ist 60 momentan auf einem guten Weg. Wir haben es vorhin angesprochen, 10 Spieltage sind es noch. Da passiert noch viel, da fließt noch viel Wasser die Isar runter. Es gibt noch direkte Duelle und gar nicht mal so wenige.
Mhm.
Da können noch richtig viele stolpern. Wir haben es gesehen, es ist momentan Osnabrück Tabellenführer. Das waren die jetzt bis vor 3 Wochen, waren die teilweise auf Platz 8, 9, 10 unten.
Ja.
Serien. Spiel dich in einen Rausch und du bist mittendrin. 60 ist auf dem allerbesten Weg. Wir haben den eingestellten Rekord von Michael Kölner. 5 Siege in Folge. Wer hätte denn damit gerechnet? Und du kannst
jetzt gilt es, diesen Rausch aufrechtzuerhalten. Ja.
Ja.
Das kann entscheidend werden, wenn du jetzt noch 2, 3 Spiele gewinnst oder nicht verlierst, dann stellt sich, es ist ja jetzt schon so, stellt sich so eine gewisse Selbstverständlichkeit ein und dann kommst du in diese Welle, die dich im Zweifel bis zum Saisonende trägt. Das sehe ich schon, diese Möglichkeit.
Du hast es ja auch im Gefühl, dass du jedes Spiel gewinnen kannst dann.
Es ist momentan also
das
so. Also man
versetzt halt Berge.
Genau. Man hat auch als Fan dieses Gefühl, dass da ja auch defensiv vor allem sehr wenig anbrennt momentan, dass du kriegst mal ein Gegentor, aber mehr als eins wird es eigentlich, ja, bis auf diesen Ausrutscher in Stuttgart haben wir dieses Jahr schon mal 2 Gegentore, gegen Aachen haben wir auch 2 Gegentore kassiert, okay. Aber es ist alles sehr stabil defensiv und das ist die Grundlage für alles. Und da werden sich viele Mannschaften auch die Zähne ausbeißen. Das werden jetzt 2 Härtetests werden. Aber ich bin da echt guter Dinge, dass das hinhaut. Wollen wir mal auf den nächsten Spieltag schauen, wenn wir schon dabei sind.
Machen wir das.
Wir haben nämlich Wir haben nämlich eine andere Ausgangslage als vor den letzten Spieltagen. 60 kann nicht vorlegen, sondern 60 muss nachlegen in diesem Fall. Denn am Freitagabend geht's los mit Energie Cottbus, die bei Alemannia Aachen gastieren. Schwieriges Auswärtsspiel. Aachen gut drauf, haben mit Kindorf den Top-Torjäger der Liga. Also das ist keine Gmadewiesen. Dann haben wir Samstag 14 Uhr. Saarbrücken, Regensburg können wir vernachlässigen. Dann aber Osnabrück zu Hause gegen Mannheim. Mannheim noch so ein bisschen auf Platz 9 mit minimalen Chancen auch nochmal oben anzudocken, wobei die ein bisschen instabil sind. Momentan 42 Punkte, aber auch für die geht's da ja um alles schon. Die werden alles reinwerfen, um da nochmal anzudocken. Dann natürlich absolutes Spitzenspiel Rostock gegen Duisburg. Das wird stimmungsvoll und interessant, auch sportlich. Bin ich sehr gespannt.
Da können wir uns mal eine Punkteteilung wünschen.
Ich hätte auch da jetzt keinen Favoriten in diesem Spiel. Also beide nicht über jeden Zweifel haben momentan. Gut, Duisburg jetzt das Spiel gedreht noch gestern nach Rückstand. Es ist ein absolutes 50-50-Spiel, würde ich sagen. Dann Havelse Köln, können wir vernachlässigen. Rot-Weiß Essen zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Aue fast schon, mit einem Bein in der Regionalliga. Die werden aber auch nochmal alles dran setzen. Die sind auch nicht tot als Mannschaft, würde ich sagen. Ich habe sie am Samstag auch in der Konferenz gesehen. Die sind nicht so schlecht. Die waren auch gegen uns nicht so schlecht, muss man sagen. Aber irgendwie, die haben halt dieses Glück und dieses Momentum nicht auf ihrer Seite. Im Gegenteil. Und dann hängst du da halt tief hinten drin.
Vielleicht kommt sie ja am Wochenende.
Schauen wir mal. Ich würde es ihnen wünschen, ja. Samstag 16.30 Uhr. Nächstes direktes Duell auf Giesingshöhen. 60 München gegen Wien Wiesbaden. Wir haben es schon angesprochen. Haben wir eigentlich ein Date, ja? Also ich habe eine Karte. Wie schaut es bei euch aus?
Ich bin auf der verzweifelten Suche. Ich habe immer F5 im Ticketjob.
Sehr gut. Ich gehe auch alleine, mir ist das egal. Aber also am liebsten natürlich mit euch.
Ich hoffe, dass am Donnerstag heißt, wir brauchen keine Samstagsbereitschaft.
Naja dann. Drücken wir alle Daumen. Die Sonntagsspiele können wir fast vernachlässigen. Sonntag 16:30 spielt Verl noch zu Hause gegen Schweinfurt. Schweinfurt auch nochmal gewonnen am Wochenende nach 0-2 Rückstand zu Hause gegen Ulm. Also auch die sind noch nicht tot, auch wenn es da ein sehr, sehr weiter Weg ist. Also da, die werden relativ sicher den Gang zurück in die Regionalliga Bayern gehen müssen. Aber auch Verl darf sich da nicht so sicher sein, zumal die momentan nicht den allerbesten Lauf haben, auch wenn sie am Wochenende gewonnen haben. Überhaupt sehr viele Favoritensiege am Wochenende, also 60 umso wichtiger, dass man da vorgelegt hat am Freitag. Ja, jetzt schauen wir, wer den längsten Atem hat auf den letzten 10 Spieltagen.
Eine weitere Löwenatem hat übrigens ja Patrick Hopf, dessen Vertrag...
Stimmt, das kann man auch als Shortcut reinbringen.
Als Option verlängert hat. Es sieht so aus, dass es eine bestimmte Anzahl an Einsätzen ist, die ihm quasi eine Vertragsverlängerung eingebracht hat. Man kann sagen, eine Minute in Köln hat dann anscheinend gelangt,
wahrscheinlich.
Ein weiteres Jahr da zu sein. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf die gesamte Kaderkonstellation auch fürs nächste Jahr hat, weil damit ist ja wieder ein Sturmplatz schon wieder besetzt. Ob es nicht dadurch irgendwas in den Nuancen verändert, weil ich meine, Sigi Haugen hat noch Vertrag, Florian Niederlechner hat noch Vertrag, Kevin Volland hat noch Vertrag, auch ein Justin Steinkötter hat noch Vertrag, also eigentlich ist damit vorne eigentlich schon wieder alles dicht.
Ja, absolut. Patrick Hopsch hat, wenn ich es richtig überblicke, in dieser Saison 28 Einsätze gehabt. Ob das jetzt die magische Grenze war, ich weiß es nicht. Oder vielleicht eine Anzahl an Spielminuten, müsste man mal ins Detail gehen in der Analyse.
Das ist ja auch mal an Einsätze gekoppelt. Oder prozentual. Ja. Also
prozentual, ja. Aber auf jeden Fall eine gute Nachricht. Patrick Hopsch mittlerweile eine absolute Identifikationsfigur bei den Löwen. Da tun sich aber momentan echt viele hervor. Also man kann sich mit dieser Mannschaft schon sehr gut identifizieren momentan. Das muss man schon auch sagen. Mit der Art und Weise, wie sie auftritt, auch in den einzelnen Aktionen. Also können wir die Klammer schließen zum Anfang. Marvin Müller, glaube ich, verkörpert das mit seiner Aktion da in Köln am allerbesten. Habt ihr noch was? Ansonsten machen wir diese Folge zwischen Tür und Angel, zwischen Mittlerer Ring und Wohngebiet beim Flo zu. Freuen uns auf das, was kommt. Blicken mit Neugier drauf.
Also ich habe nicht mehr, was ich definitiv gar nicht mehr habe, ist Akku. Das ist gleich vorbei.
Ja, dann unbedingt, ja. Und mir geht
Man
die Zeit
gar nicht,
aus.
Man glaubt gar nicht, wie das zieht, gell?
Wahnsinn.
Ja, ich muss jetzt auch los. Ich muss jetzt auch los dann.
Ja, sehr schön. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Samstag. Ich freue mich möglicherweise auf euch im Stadion am Samstag. Und ja, wünsche uns allen 3 Punkte und danach noch ein paar mehr, damit es möglicherweise ein schönes Frühjahr wird. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phon. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.